ARD. Radio 1. Hörbar Rust.
Radio 1, die Hörbar Rust, immer sonntags 14 bis 16 Uhr als Radiosendung und wann immer Sie möchten, wo immer Sie möchten, als Podcast. Und schon so lange, uns gibt's schon so lange und noch für die nächsten 25 Jahre. Wir freuen uns sehr, seien Sie dabei, bleiben Sie dabei. Woche für Woche sitzt hier ein besonderer Gast, ein interessanter Mensch, der sich die Mühe gemacht hat, 8 Songs aus seinem Leben rauszusuchen. Für die wenigsten ist es richtig schwierig, 8 Songs zu finden, weil sie nicht wissen, welche sie mitbringen sollen. Aber für die meisten ist es unglaublich schwierig, aus der Vielfalt all der Lieder, all der Companions 8 rauszusuchen. Aber auch unser heutiger Gast hat sich dieser Herausforderung gestellt.
Radio 1. Hörbar Rust.
Once there was a time, Ende der 70er. In England wurde der Punkrock erfunden, wenn man das so sagen kann. Ein Lebensgefühl, das der Losung No Future frönte. Es ging um Musik und Provokation, um Alkohol, Spaß, Frisuren und manchmal auch um Politik. Die Parolen durften, mussten aber längst nicht immer Sinn ergeben. Eine der ersten und erfolgreichsten deutschen Punkbands hieß Hansaplast. 3 Frauen, 2 Männer. Sowas gab's ja eigentlich nicht. Und unter uns, das gibt's auch heute eigentlich nicht. Die Sängerin Annette Benjamin. 1960 kam sie zur Welt, trat 11-jährig dem Mädchenchor Hannover bei und flog mit 16 wieder raus. Aber diese Stimme. Annette stieß zur Band Hansaplast. Alles passte. Und für ein paar Jahre spielten sich die 5 durch eine wilde, bunte Zeit, die sie bis heute, nicht nur in der Rückschau, entscheidend mitprägten. Und apropos heute, gemeinsam mit anderen Musikern und Musikerinnen wie Drangsal, Thomas Götz von den Beatsteaks und Charlotte Brandy, macht Annette heute wieder Musik. Die Band heißt Klar, die Benjamins.
Habt ihr da nicht Julian Knoth vergessen?
Doch. Wir haben versucht, so eine Aufzählung zu machen, so Leute wie. Aber stimmt, da fehlt jetzt nur eine einzige Person,
eine
die
einzige,
wir ausgelassen haben.
Genau, das
haben.
Fällt auf, ja.
Dafür bekommt er jetzt aber diese extra Portion Aufmerksamkeit. Lieber Julian, wie schön, dass du dabei bist von Die Nerven.
Genau.
Herzlich willkommen mit offenem Mikrofon. Wenn mir oder uns weitere Fehler unterlaufen, gnadenlos sofort anzeigen.
Erstmal freue ich mich, hier zu sein.
Ich freue mich auch. Ich freue mich sehr. Und als wir eben uns kennengelernt haben und einen Kaffee zusammen getrunken haben, habe ich dir schon gesagt, es ist für mich schon eine interessante Sache, dass, also du bist 7 Jahre älter als ich, aber ich bin früh losgelaufen in Hannover und habe so diese Punk-Zeit ganz recht aktiv miterlebt, wenn auch als Groupie, ja, aber so.
Aber es blieb einem in Hannover auch nichts anderes übrig.
Doch, man konnte die Mädchenschulen, auf denen wir beide auch waren, man konnte da bleiben und Tennis spielen und einen dunkelblauen Golf 1 fahren und dann irgend so ein Typen, mit irgendeinem Typen dann 8 Jahre zusammen sein, oder? Das war, ist ja auch ein Lebensentwurf gewesen.
Es war nicht meiner.
Nein, deiner war es nicht. Und meiner war es auch nicht. Und ich will es auch nicht schlecht machen. Also falls Sie 8 Jahre lang mit dem richtig guten Hannoveraner zusammen waren oder mit einer richtig guten Hannoveranerin, Respekt, dann freuen wir uns. Freuen wir uns für
ja,
Sie.
Ja, natürlich.
Hätte es, liebe Annette, die neue deutsche Welle gegeben, ohne diesen komischen Hybrid, den ich weiß nicht, ob ich ihn Deutsch-Punk nennen soll. Ich tue mich immer so ein bisschen schwer damit, weil der ja auch andere Ausläufer hatte. Es war ein so kreatives Kraftfeld aus Bands, die mit dem Punk so ein bisschen flirteten. Also so der Plan, der moderne Mann. Also es gab so sehr unterschiedliche, ein weites Spektrum in der Zeit.
Ja.
Plötzlich deutsche Texte. Durchaus auch humorvoll. Als was würdest du das bezeichnen, wenn du es labeln müsstest?
Damals hieß es tatsächlich schon Punk und wir haben uns aber eben als völlig neue Bewegung begriffen damals in der Musikszene, weil es sowas wie uns vorher einfach gar nicht gab. Also die Texte rausgerotzt und über Dinge, die uns direkt im Alltag betroffen haben, zu singen, das war eben für mich Punk und auch die Vielfalt, dass Frauen plötzlich auf die Bühne gehen konnten und sich völlig daneben benehmen konnten, was man damals als daneben benehmen bezeichnete. Dann war Punk aber auch Vielfalt insofern, dass zum Beispiel der moderne Mann oder Wenn ich jetzt an Hannover denke, 39 Clocks oder
Bärchen und die Milchbubis.
Bärchen und die Milchbubis auf jeden Fall, das waren ja auch Bands, die auf dem No Fun Label sich dann in Hannover versammelt hatten. Das war ja eine Bandbreite an Sachen, aber es fiel irgendwie unter dieses neue aufregende Label. Und das ist dann so genremäßig später sich verdichtet hat auf Lederkluft und 1, 2, 3, 4 und hart und so. Und das ist heute Punk, aber das war es eben damals nicht.
Wie würdest du denn Punk sein? Wir haben mit dir wirklich so eine Chronistin, die in der Zeit auch sehr aktiv war und die diese Zeit eben auch mitgeprägt hat. Und das ist wertvoll. Also das finde ich schön, dass wir da heute mal durchgehen. Wie würdest du denn Punk definieren? Oder wenn du möchtest, wie hättest du ihn damals definiert und wie würdest du ihn heute rückblickend definieren?
Na, ich fange mal mit heute an. Heute ist es, denke ich, eine Musikrichtung, einfach ein Genre. Und gut, da stelle ich auch fest, es kommen viele neue, junge Bands, die tolle Punkmusik machen und das auch verschieden auslegen. Also es muss jetzt nicht nur 1, 2, 3, 4 und durch, sondern es hat kluge, intelligente Texte. Also da ist schon eine Vielfalt. Ich finde das toll, was ich so an jungen Sachen höre. Mir fällt jetzt Acne Kid Joe spontan ein.
Acne Kid Joe,
oder die Lulu und die Einhornfarm und
das werde ich dem Punk nie vergessen, dass er, also jeden dritten Tag denke ich mir irgendeinen Punk-Band-Namen aus, wenn gerade irgendwas schief geht, so Betty und die gesplitterten Füße oder was weiß ich, irgend so ein Quatsch, ist jetzt natürlich eine ganz schlechte Idee, aber das hatte ja viel mit Punk zu tun, diese Kreativität und auch eine Weile fand ich so eine Selbstironie, ne? Also es gab die APPD, das war die Punkerpartei.
Punker, ja, das war aber nach gesagt, unserer
das war später.
Zeit.
Genau. Aber die hatten auch so Parolen, die viel mit Selbstironie zu tun haben hatten. Und das wiederum hat mir gefallen, denn das hatte nicht diesen Machismo, den der Punker durchaus dann später auch in sich getragen hat.
Ja, ne? Den hat er dann leider entwickelt. Und das war sicher auch ein Grund, weshalb wir dann so dieser Richtung einfach nicht mehr folgen wollten. Mhm. Aber am Anfang waren eben auch sehr viele Frauen dabei und das war ja auch nicht so ganz selbstverständlich.
Das stimmt.
Auch hier in Berlin waren ja tolle Bands mit Malaria zum Beispiel oder aus Zürich, Kleenex, die sich dann umbenannt haben in Lilliput und eben direkt in Hannover, dieser Stadt Hannover, es war ein Hotspot. Jetzt ist gerade ein Buch rausgekommen, wie der Punk nach Hannover kam und da wird das nochmal beleuchtet, wie das überhaupt hat alles zustande kommen können.
Ja.
Das sind natürlich alles subjektive Aussagen von Protagonistinnen und Protagonisten. Und da habe ich auch ein Kapitel beigesteuert und da fällt einem auf, wenn man das liest, aus welchen verschiedenen Hintergründen die Leute auch kamen, also woher sie kamen.
Wir haben ja Gott sei Dank viel Zeit.
Okay, das ist gut.
Wir können das jetzt gleich mal so ein bisschen beleuchten anhand deines Lebens, aber Hollow Sky sei noch kurz erwähnt, der das Buch herausgibt. Wir verlosen einfach, wir bitten den Verlag, uns 2 Exemplare zur Verfügung zu stellen, weil es ist wirklich auch ein tolles Buch, das im Mai jetzt gerade erst rausgekommen ist. Wir spielen, bevor wir deinen ersten Song spielen, spielen wir erstmal an, wer oder was Hansaplast so war. Insgesamt habt ihr 3 Alben gemacht. Ja. Die ersten 2 kenne ich in- und auswendig. Mhm. Und da haben wir jetzt einfach mal so 3 Songs. Ich glaube, den Lederhosentyp, Spielfilm. Es waren sozusagen die Hits, wenn man so will. Mhm. Rock'n'Roll Freitag gab es noch. Es gab überhaupt ganz viele erfolgreiche Songs. Mhm. Und dann habe ich aber noch zum Anspielen auch Es brennt dazu genommen, weil es ist auch ein sehr magnetischer Song. Wir spielen die jetzt mal an.
Du, ich finde dich so geil. Mit deinen kurzen schwarzen Locken. Der Blick aus deinen braunen Augen durchdringt mich. Und du hast eine schwarze Lederhose. Und dein Nadelstreifen-Jacket. Das bringt's ja nun total. Du siehst so cool und lässig aus. Das macht mich doch ganz wahr. Du bist ein geiler Lederhosentyp. Ach, ich kann dich ja so ab. Lass mich an deinen Lederarsch ran. Lass mich jetzt zwischen deine Beine hauen. Was tun, wenn es brennt? 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 Die ganze Stadt. Alle Kirchen, alle Küchen, alle Aktenschränke, Akten, Fakten, alle Zahnbürsten, Ruhe bewahren. Im Brandfall werden Sie alarmiert.
Ruhe bewahren. Ist der Fluchtweg versperrt? Ruhe bewahren. Sehen Sie einen Fluchtweg? Wenn dein Einkaufszentrum, deine Welt vor dir in Flammen zusammenfällt und du stehst da mit deiner Plastiktüte in der Hand. Tiefgefrorenes wolltest du kaufen für heute Abend. Dinner zu zweit bei Kerzenschein. Romantik. Du sitzt da an deinem Ecktischchen und guckst dir tief in die Augen. Romantik! Kerzenschein und Vinaigre! Und hinterher? Ein Fick! Alles geht kaputt! Er verspricht mir Treue. Er verspricht mir sein Herz. Für ihn wird ich seine Prinzessin werden. Auch ein wöchentliches Taschengeld überreicht mit einem Kuss so schön wie der Schluss. Spielfilm, Spielfilm. Spielfilm, Spielfilm. Ich will nicht glücklich sein, weil der Film noch nicht zu Ende ist. Ich will nicht glücklich sein, weil das Glück kommt immer erst am Schluss. Das Glück, die Umarmung, der Kuss. Happy End. Spielfilm, Spielfilm. Spielfilm, Spielfilm.
Ach, ist das gut.
Ich weiß, man kriegt gute Laune, oder?
Ja, total. Mhm. Wobei ich nicht weiß, und das ist ja auch so, gehört auch zu den Mysterien der Musik, wie es ist, wenn man es das erste Mal hört. Denn es ist, ne, wir alle kennen das, dass wir, oft sind die Songs, die wir sofort mögen, die so ein bisschen anbiedernd sind, die man dann auch schnell nicht mehr mag. Mhm. Und die Songs, die wir vielleicht so ein bisschen entdecken, sind dann die bei uns bleiben. Und wie ist das jetzt mit denen? Weiß ich nicht, wie das für Leute ist, die es zum ersten Mal hören.
Ja.
Aber ein tolles, ja, Medley, möchte ich fast sagen. Und es ist ein...
Vielen Dank.
Wir haben zu danken. Auf jeden Fall eine Kaufempfehlung für die ersten zwei, das dritte Album Ausradiert, das kenne ich nicht. Das kann ich...
Ich gebe auch eine Kaufempfehlung.
Für die ersten zwei
Für die Alben. Dritte.
Für das dritte
Album? Für das dritte Album, ja. Ah, okay. Also du hast ja gerade eine Kaufempfehlung für die ersten zwei gegeben. Ich gebe eins fürs dritte Album auch
ab. Okay, dann kann ich das noch entdecken. Das ist ja gut.
Ja, also die meisten Songs finde ich ganz toll.
Gut. wir beginnen mit Skunk Anansie.
Ja.
Hast du dir ausgesucht. Mhm. Warum? Wofür steht Hedonism?
Das ordne ich natürlich jetzt in meinem langen Leben irgendwie zeitlich ein. Und das war eine Zeit, wo ich gearbeitet habe und meine Tochter zu Hause hatte. Und Skunk Anansie war für mich so der Begriff wieder von Freiheit, das Ausbrechen und die Art und Weise, wie sie ihre Stimme benutzt, wie sie eben Schreien in die Stimme integriert und so Verzweiflung rausbringt. Das hat mich sehr fasziniert.
Heute hier zu Gast. Sie ist Sängerin der Benjamins. Sie ist aber auch Sängerin, eine der beiden Sängerinnen von Hansaplast gewesen, einer legendären Deutsch-Punk-Band, die es 4 Jahre gegeben hat.
Fast fünf. Ende 84 waren wir dann endgültig, haben wir uns entschieden, dann Schluss zu machen. Genau, und im Januar kam meine Tochter auf die Welt.
Du hast 2 Töchter, glaube ich.
3 sogar.
Drei Töchter, okay. Und bist selbst 1960 zur Welt gekommen, im kalten Januar, in Hannover.
Ja.
Es gibt eine interessante und auch durchaus bewegende und auch durchaus tragische Familiengeschichte über die, naja, mit deinem Großvater, das ist ja schon irgendwie, ne? Das meine ich.
Ja.
Das, so ein Schicksal, das sehr ergreifend war. Er ist im KZ Sachsenhausen gewesen.
Richtig, hier in der Nähe von Berlin.
Genau. Habe ich das? Dein Vater war dort aber nie. Der ist 1918 zur Welt gekommen. Genau, das habe ich nicht ganz verstanden.
Ja, mein Großvater ist 1888 geboren und mein Vater 1918 und der war dann im Krieg, hat sich als Deutscher ausgegeben, weil er war ja nach dieser Hitler-Terminologie Halbjude und irgendwie ist dann aber entdeckt oder aufgedeckt worden, das hat er mal erzählt und musste dann irgendwie noch nach Russland. Und Russland hat er verlassen, er sollte dann auch da bei Bergen-Belsen irgendwie wollte dann sich nach Hannover durchschlagen, weil er aus Hannover kommt und ist dann noch in eine Schießerei gekommen. Das war eine wilde Geschichte. Wir konnten es leider eben nie ganz aufklären, meine Schwester und ich, weil er inzwischen auch verstorben ist und wir damals irgendwie zu jung waren, genauer nachzufragen. Und in der damaligen Zeit hat man einfach auch nicht viel gefragt. Und meinem Vater, auch meinem Großvater war es super unangenehm über diese, also sie wollten eigentlich gar nicht über diese Zeiten sprechen. Ja, und da mein Vater natürlich, irgendwann haben wir ihn mal besucht und haben aber nicht so viel aus ihm rausbekommen.
Mhm.
Von meinem Großvater wissen wir deshalb mehr, weil er eine Art Notizbüchlein hinterlassen hat. Er hat dann also auch im Konzentrationslager eingetragen, wie viele Tote er abtransportieren müsste. Da er schon älter war, ist er wohl eingesetzt worden, die Toten zu transportieren.
Mhm. Ich wollte auch, du musst da gar nicht so tief reingehen, wer mehr darüber erfahren möchte, den möchte ich auch an einen befreundeten Podcast verweisen, sagen wir es mal so, Reflektor, Jan Müller moderiert den von Tokotronic, da warst du auch zu Gast und da bist du ein bisschen ausführlicher auf die Lebensgeschichte deines Großvaters eingegangen, die wirklich sehr spannend ist mit allem drum und dran. So, aber es geht ja jetzt hier um dich. Es geht jetzt hier um dich, auch wenn es dich ohne ihn nicht gegeben hätte. Wann setzt deine aktive Erinnerung ein? Was würdest du sagen? Was gehört so zu den ersten Erinnerungen, die du als kleines Mädchen hast? Schöne Erinnerungen.
Schöne Erinnerungen. Ja, ich denke, meine Jugend war eigentlich eher dadurch geprägt, dass ich eher ein kleiner Junge sein wollte. Und die schönsten Erinnerungen sind für mich, dass ich gerne auf Bäume geklettert bin und gerne so mit Jungen gespielt habe und irgendwie Abenteuer erleben wollte und gleichzeitig auch sehr wissbegierig und lesehungrig war und die Büchereien, meine Bücherei in der Südstadt heimgesucht habe und mir dann Bände von allen möglichen Sachen ausgeliehen habe. Und Pippi Langstrumpf war sicher auch dabei, aber auch viel Erich Kästner oder eben Karl May. Genau, so, ich habe eigentlich echt viel gelesen. Das ist eine sehr schöne Erinnerung an meine Jugend.
Es gab ja diesen Bus auch immer von der Leihbücherei. Das heißt, du bist immer aktiv zur Bücherei.
Ich wohnte
gefahren.
Ja in der Südstadt und dann bin ich halt direkt dann in die Südstadtbücherei gegangen.
Okay.
Ja, in die Stadtteilbücherei.
Ja. Aber mir ist gerade eben wieder aufgefallen, wie schade es ist, dass eine Frau sagen muss, ich wäre so gerne ein Junge gewesen, um bestimmte Dinge auch, ne? Also so, ne, wie umgekehrt möglicherweise, das hört man aber seltener, dass Jungs sagen, also dass Männer, erwachsene Männer sagen, ich wäre so gerne ein Mädchen gewesen, weil das komisch stimmt, jetzt wo ich das selbst sage, habe ich das glaube ich noch nie gehört. Ich höre es von erwachsenen Frauen, die sagen, ich hätte lieber mit den Jungs gespielt und war auch ein bisschen wilder und hatte auch kurze Haare. Das
zum
sind
Beispiel.
Alles so, ja, aber das sind dann so Insignien oder es sind so so Beschränkungen oder so Zuweisungen. Also ich finde, wenn Leute heute sagen, oh Gott, diese Gender-Debatte und was wollen die denn immer alles, dann sind das, finde ich, ganz softe Beispiele, die einem klar machen, dass es Menschen in ihrer Entwicklung möglicherweise einschränkt, wenn man die eine Sache den Jungs zuschiebt und die andere Sache den Mädchen. Dass man Kinder doch einfach ihren Fantasien und Vorlieben gemäß eine Freiheit geben lassen soll, wenn sie auf Bäume klettern und lesen sollen, bitte.
Ja, klar.
Ohne das zu lernen.
Aber ich glaube, das waren dann schon die Jungs selbst, die mich dann ausgeschlossen haben und das war dann für mich komisch, weil das ging dann so los, ne, dass die Jungs lieber für sich sein wollten und obwohl ich kurze Haare haben, wollten sie einfach nicht verstehen, dass ich zu ihnen gehörte und sicher war das auch das erste Mal, dass ich mir dann so Gedanken gemacht habe, wo gehöre ich eigentlich hin? Und
über welches Alter sprechen wir jetzt?
Ja, so 10. Mhm. Ne? Und dann gemerkt habe, ich bin nicht einfach nur ein Mensch, ich bin nicht einfach nur Annette, sondern ich muss mich jetzt zuordnen, Mädchen oder Junge.
Du hast Schlager mitgesungen, habe ich irgendwo gelesen. Mhm. Es gab ein Küchenradio.
Ja, da eine wichtige Station meines Lebens, das Küchenradio. Das lief immer in der Küche. Unserer Küche, in unserer Familienküche und gleich morgens ging's los und die Schlager, die dann kamen, hat meine Mutter gesungen, ich habe sie gesungen, meine Schwester hat sie gesungen. Wir haben immer gerne gesungen, genau.
Ich komme auch deswegen drauf, weil du sagst, ich war nicht nur Annette, ich musste mich zuordnen, weil oder einordnen. Der Tag, als Conny Kramer starb, ist auch ein Lied, das du in diesem Zusammenhang mal in so einem Interview genannt hast. Ja, du fasst dir auch gerade so ans Herz. Ja. Du hast das Lied nicht mitgebracht, also wir hören es jetzt nicht, aber du hast es erwähnt. Und da fiel mir nämlich wieder auf, ich hab gedacht, Conny ist natürlich ein Mädchen. Und genau wie ich immer dachte, dass Vicky
Mädchen ist.
Das
aber Conny also, war gar kein
Mädchen. Nee, Conny Mädchen. War ein Junge und Vicky war auch ein Junge. Aber letztendlich war es doch, also als ich das erfahren habe, war ich zwar irritiert, aber meinetwegen auch gut. Ne? Also ich habe da jetzt gar keine so diese Zuordnung. Als Kind ist man dann möglicherweise eigentlich von so einer, ja, okay, dann nicht, so, weiter geht's. Und wir haben da gar nicht so einen riesen Aufriss gemacht. Hattest du eine Lieblingsfigur in der Fernsehwelt oder in der Märchenwelt oder in der Literatur, so jemand, der, ja, du lachst, dir fällt jemand ein.
Hoss von Bonanza.
Okay. Wow, ja.
Das war, glaube ich, die erste Männerfigur, die ich irgendwie nett fand. Der hatte sowas Gutmütiges, der hat sowas ausgestrahlt, sowas
Ruhe,
ganz
ne?
Freundliches. Mhm. Also das Hosse, der war mein Held.
Oh, ich glaube, das hat Horst auch wirklich lange nicht gehört. Lebt der noch, der Schauspieler?
Ich glaube, der ist verstorben.
Der ist bestimmt verstorben, gut. Bevor es weitergeht in deinem Leben, widmen wir das nächste Lied einfach Horst. Aber er wird nichts damit zu tun haben. Ne? Leader of the Pack, die Shangri-Las.
Ach, das würde ihm gefallen.
Ja, und wofür steht es in deinem Leben?
Die Shangri-Las waren halt eine Frauenband, die für mich so in ihrer, mit der Stimme auch diese Sehnsucht ausgedrückt haben, die ich als Kind oder als Jugendliche wichtig fand. Es hat mich so traurig gemacht und ich glaube, es gibt so in der Jugend, gibt es so die Phase, in der du traurig bist und in der Lieder deine Stimmung verstärken. Und es war absolut das mit dem Unfall, der passiert und mit den traurigen Stimmen dazu. Es hat mich sehr berührt. Mhm.
Du hast ja in der Zeit wahrscheinlich auch noch kein Englisch verstanden, ne? Also ein bisschen was konnte man sich immer so zusammensuchen.
Reimen.
Und dann gab es ja auch, es gab diese Texthefte, weißt du das noch? Es gab diese kleinen, die DIN A6 oder so, die waren auch in jedem Monat, hatten die eine andere Farbe. Und ich glaube, da waren immer so 10 Liedertexte oder so. Ich weiß aber nicht mehr, wie die hießen.
Ich weiß auch nicht mehr, wie die hießen. Das ist echt lange her. Jetzt, wo du es sagst, ist es, glaube ich, wirklich das erste Mal, dass ich wieder dran denke.
Also, weil die Texte von damals konnte man sich ja gar nicht selbst übersetzen. Irgendwann stellst du wahrscheinlich fest, du tanzt wie eine Verrückte nach einem ganz traurigen Lied. Marcia Beiler von Rita Mitsuko.
Ist auch so ein trauriges.
Ja, weil es ist ein ganz schöner Partysong eigentlich. Ja. Aber sie singt vom Krebs, also von jemandem, der stirbt.
Ja.
Das ist ja eine super Einstimmung. Wir spielen jetzt Musik und danach
geht's. Wir müssen jetzt mal irgendwie fröhlicher werden.
Jetzt kommt erstmal hier ein halbfröhliches Lied.
Is she really going out with him? Oh, there she is. Let's ask her. Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
Mm-hmm.
Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?
Mm-mm.
By the way, where'd you meet him? Yes, we see.
That's when I fell for
the leader of the pack. My folks were always putting him down.
Down, down.
They said he came from the wrong side of town.
What do you mean when you say that he came from the wrong side of town?
They told me he was bad. But I knew he was dead.
Annette Benjamin, die Sängerin, überhaupt Musikerin, auch Texterin bist du ja, ist heute hier zu Gast in der Hörbar. hörbar@radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse. Und Sie wissen, dass Sie diese Sendung, falls Sie sie als Radiosendung hören, auch als Podcast hören können über die ARD Audiothek, über YouTube oder über Spotify und so. Und dort finden Sie auch viele bereits geführte Interviews. Sie finden Gespräche mit Jochen Distelmeier, mit Jan-Georg Schütte, Robert Habeck, Judith Holofernes, Markus Feldenkirchen, Tristan Pütter, Keschra Beros, Dani Levy, Senta Berger und vielen anderen mehr. So, zwei Zimmer im Hochparterre in der Südstadt. Drei Personen, drei weibliche Personen.
Das war dann schon in Bemerode tatsächlich, im Vorort von Hannover.
Bemerode. Das ist für mich so lustig, weil natürlich weiß zwar nicht mehr, welcher Bus es war, aber Bemerode.
Man musste mit Straßenbahn und Bus, es war einfach ein Tick zu weit.
Ja. Du bist in den Mädchenchor eingetreten mit 11.
Der war wiederum auch noch in der Südstadt. Und das war eine lange Anreise, da immer hinzukommen, dann von Bemerode aus. Wir sind nämlich dann umgezogen von der Südstadt, da in die Outskirts of Hanover. Aber das hat sich gelohnt. Der Mädchenchor hat mich begeistert anfangs. Wobei ich auch sagen muss, das ist so ein Zufall. Das hing in der Schule, in der Ursula-Schule, hing so ein Aushang. Du möchtest reisen, du möchtest die Welt sehen, tritt dem Mädchenchor bei. Und daraufhin habe ich das sofort zu Hause erzählt und wollte unbedingt die Aufnahmeprüfung machen. Mhm. Das hat dann auch gut funktioniert und ich bin dann eine Chorsängerin geworden und habe so ein bisschen von der Welt, von der europäischen Welt gesehen, ja.
Wo seid ihr?
Portugal, Spanien, Österreich, Tschechoslowakei, Ungarn.
Warum bist du da rausgeflogen?
Ich habe nicht übereingestimmt mit meinem Chorleiter, der meine Freundin runtergeputzt hat, fertig gemacht hat. Und bin dann aufgestanden, wir saßen ja da alle und hab gesagt, Herr Rutz, Sie sind ein Arschloch. Und dann wurde ich des Raumes verwiesen und kaum war ich zu Hause, rief der Chorleiter auch schon an und bat also mich nicht mehr sehen zu müssen. Und das stieß nicht so auf große Begeisterung in der Familie. Aber ich war dann eben 16 und ich konnte solche Ungerechtigkeiten nicht hinnehmen, gerade wenn es so um, ja, Freunde geht und so, das fand ich immer schon schwer hinzunehmen, so Ungerechtigkeiten.
Würdest du dich demnach auch als selbstsicheres Mädchen in der Rückschau betrachten?
Es brach so aus mir heraus. Ich habe einfach für mich gewusst, was richtig und falsch ist. Und das könnte man als Selbstbewusstsein deuten. Aber wenn ich so von meinem jetzigen Ich da so hingucke, würde ich sagen, nein, ich war auch sehr unsicher.
Mhm. Aber das war ja die Zeit, 16, wenn du das jetzt sagst, in der du auch beschlossen hast, wenn ich das jetzt richtig rekapituliere, mit der Schule aufzuhören.
Ja, für mich war es einfach eine logische Folge. Das hatte nicht so sehr mit Selbstsicherheit zu tun, sondern es war so wie ein, einfach logisch. Ich musste jetzt das Zuhause verlassen und ich konnte nicht mehr zurück in die Schule. Ich konnte nicht mehr zurück in den Chor. Ich hatte ein Austauschjahr in Amerika hinter mir, das ich aber auch nach 8 Monaten abgebrochen habe. Und für meine Mutter war irgendwie klar, so geht es nicht weiter. Und da dann zu Hause auch sehr viel Krach und Streit war, bin ich dann auf die Idee gekommen, einfach von zu Hause wegzugehen, mein eigenes Geld zu verdienen und meine eigene Welt sozusagen zu erschaffen und zu suchen erstmal, gar nicht erschaffen, sondern suchen, was für mich wichtig ist und was für mich zählt und meine eigenen Regeln aufzustellen.
Gab es jemand, der dir etwas vorgelebt hat? Also ein sogenanntes Role Model, Vorbild, sage ich immer sehr ungern. Aber irgendwie ist es ja schon manchmal so, dass Menschen andere Menschen brauchen, um sich so ein bisschen leiten zu lassen.
Nein, das gab es für mich nicht. Vielleicht gerade deshalb habe ich was gesucht. Vielleicht bin ich ja gerade deshalb weggegangen. Das könnte ja sein. Aber ein Vorbild hatte ich nicht.
Ich meine, mit 16 wegzugehen und zu wissen oder eigentlich gar nicht zu wissen, es gibt so unglaublich viel Organisatorisches, was auf einen zukommt, ne? So, das weiß man möglicherweise Gott sei Dank zu dem Zeitpunkt noch nicht, sonst würde man nicht gehen. Du musst dich ernähren, du musst irgendwie aufpassen, dass du nicht unter die Räder kommst. Dann gibt es, ich weiß nicht, hattest du einen Schulabschluss, also hattest du ein sauberes Ende? Weil es gibt ja auch die Schulpflicht. Ich weiß nicht, ob du da noch irgendwas regeln musstest.
Also ich bin nach der 10. Klasse abgegangen und hatte mich noch erkundigt. Und da ich ja am Gymnasium war, war das die mittlere Reife. Mhm. Insofern war das ein sauberer Abgang. Also ein Zeugnis habe ich noch bekommen. Es war wirklich der Wille, etwas zu suchen, was besser zu mir passt. Ich habe mich in Hannover nie wirklich wohlgefühlt und war wahrscheinlich dann durch die Bücher auch sehr abenteuerlustig und wollte einfach sehen, wie funktioniert das in anderen Ländern. Und dann war Amsterdam der erste Anlaufpunkt.
Die totale Verheißung, auch absolut. Ja, ne? Und die Stadt hat es ja auch gehalten, also jedenfalls für mich damals. Ne? Mhm. Das war wirklich so eine, weil es auch so eine Gutmütigkeit habe ich dort empfunden. Hast du das anders empfunden damals?
Naja, ich habe da in einer Jugendherberge gejobbt und die hatten schon noch so ein bisschen deutschen Hass, das kann man schon sagen.
Ah ja. Du hast dich auf den Weg gemacht, also wie bist du, kannst du das kurz erklären, wie du hast also in Bemerode, du hast deine Sachen zusammengepackt, du bist abgehauen, du hattest vielleicht einen dieser großen Traveler-Rucksäcke, wo ganz viel reinpasst, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie du es gemacht hast.
einen Rucksack hatte ich bestimmt mitgenommen und eine Freundin ist auch erstmal mitgekommen und die ist dann aber wieder nach Hause gefahren und ich habe beschlossen zu bleiben und hatte mich auch erstmal nicht gemeldet zu Hause und dann habe ich mich aber gemeldet und dann wollte mich meine Mutter mit der Polizei suchen lassen und dann dachte ich, naja, jetzt kläre ich das mal und rufe an und sag, mir geht's gut und ich habe hier einen Job und ich kann davon leben und dann war meine Mutter natürlich wahrscheinlich gar nicht beruhigt, aber für mich war das so, sie weiß es jetzt, es ist alles in Ordnung und mir passiert nichts und man hat dann so ein Vertrauen, also ich hatte dann so ein Vertrauen, dass es irgendwie alles schon gut gehen wird. Dann war ein Festival, was da gerade stattfand, das Festival of Fools in Amsterdam. Das hat mir dann aber letztendlich doch nicht so gefallen. Ich habe aber darüber Freunde in England, also aus England kennengelernt, die ich dann in England besuchen wollte.
Aha, und da kamen natürlich einige Steine ins Rollen.
Ja.
Die gucken wir uns gleich genauer an. Vorher spielen wir, und kommen auch schon so ein bisschen in die Richtung X-Rays. Bags.
Das war mein London-Erlebnis, genau. Mhm.
Identity heißt der Song auch passenderweise.
Ja, fantastisch.
Wir können uns ja die Geschichte dazu danach abholen, wenn es dir recht ist.
Klar.
Annette Benjamin, Sängerin der Benjamins und ehemalige Sängerin von Hansaplast, ist heute zu Gast in der Hörbar. So, wir sind im Jahr 1977. Amsterdam liegt jetzt hinter dir. Du hast dich auf den Weg gemacht nach England, wahrscheinlich nach London. Und das ist jetzt genau die Zeit, in der entweder dort gerade der Punk entsteht oder das irgendwie in der Luft liegt. Wie würdest du es beschreiben?
Ja, ich bin ja nicht rübergegangen, weil ich wusste, dass es Punk überhaupt gibt und habe es dann aber sofort erfahren von Freunden von mir, die sagten, hier spielen tolle Bands und vor allen Dingen treten viele von denen auch in Pubs auf, was mir zu Pass kam, weil ich ja nicht viel Geld hatte und dann sind wir da immer in die Pubs gegangen und haben eben super gute Bands gehört, Ian Drury, Elvis Costello, For Free, man muss dann nur was trinken dazu. Und sind sozusagen aufmerksam geworden auf diese ganze tolle neue Musik. Und das brodelte wirklich in den Clubs. Es war also jeden Abend fast irgendwas. Und so bin ich dann auch von Freunden aufmerksam gemacht worden auf die X-Ray Specs mit der Sängerin Polystyrene. Ich hatte damals noch ein bisschen längere Haare und habe mir das dann eben, was die Haare angeht, sofort abgeschnitten nach dem Polystyrene-Konzert, weil ich einfach begeistert war von dieser Sängerin, die einen Mut hatte da auf der Bühne, die so gar nicht stereotyp aussah, die anders war, die zu ihrer Figur, zu ihrem Äußeren gestanden hat, eben nicht perfekt zu sein und nicht Klischees zu bedienen von Frauen, sondern die war einfach so eigen und schrie das dann auch noch heraus. Das hat mich begeistert, das hat mich umgehauen. Ja, an dem Abend waren die Slits auch da, die, mit denen ich eben leider nicht gesprochen habe, weil ich noch ein bisschen schüchtern war. Und danach war irgendwie klar, mir war auf jeden Fall klar, ich muss unbedingt Musik machen. Ich will auch auf die Bühne. Ja.
Was du über Polly sagst, ist ja zum Teil auch, kann man ja zum Teil auch über den Punk sagen, weil es zumindest in der ersten Zeit, wie gesagt, was, wie auch immer man es jetzt definieren will, die meisten werden möglicherweise so das Punk-Klischee vor Augen haben, mit dem dieser Anfang, glaube ich, gar nicht so viel zu tun hat, ne? Also so Iro und Ratte und Bierflasche und Sicherheitsnadel
sofort. Das war sogar das Gegenteil. Das war das Gegenteil insofern, dass die englischen Fans, also wir alle haben uns für Abende gestylt. Es war eine Kunstform. Punk war was ganz Schönes. Und sich abends zurechtzumachen gehörte einfach zu dem Ritual mit dazu. Man ging nicht ungestylt zu einem Konzert. Das ging gar nicht. Und insofern war man auch so anders als alle, die da draußen rumgelaufen sind und ihren Jobs nachgegangen sind. Man erkannte sich sofort. Und in diesem Club war das eben auch so. Das war dieses Aufstylen, das hat man jetzt, denke ich, auch für bestimmte Konzerte, aber damals war es einfach auch notwendig, das so zu tun und hatte überhaupt nichts mit Punks zu tun, die jetzt irgendwie scruffy rumsitzen und hast du mal eine Mark oder so. Das war das Gegenteil davon.
Was ja wirklich interessant ist, aber als ich jetzt diese Parallele zwischen Polly und dem Punk zog, meinte ich einfach, dass die Abwesenheit von Perfektionismus ja auch was mit der Philosophie des Musikmachens zu tun hatte, ne?
Ja.
Dass man sich getraut hat, dass man möglicherweise mit seinem Instrument gar nicht besonders vertraut war oder sich gerade erst rantastete. Da ging es nicht darum, möglichst, ich meine, Elvis Costello hast du genannt, der ist natürlich extrem virtuos gewesen, ich weiß nicht.
Ob er das im Pub auch schon war, weiß ich nicht. Also jeder lernt ja dazu. Aber es war halt so dieses Gefühl, die Jungen, für uns junge Menschen anders sein zu können. Und wir sind ja alle aufgewachsen dann mit den Konzerten der Alt-68er-Generation, die so in Superlativen immer mündeten. Das waren Konzerte, da standen die Musiker hunderte Meter weit weg, dann waren Graben davor, dann gab es Security und dann stand man da in einer Menge. Und das hat mich immer schon geärgert und genervt auch, weil ich eben nicht sehr groß bin und nichts sehen konnte. Aber überhaupt, das hat mir nicht gefallen, dass man, diese Musiker, die waren so unnahbar. Und das war das Tolle am Punk, dieses Nahbare, dieses Anfassen können, dieses, das sind Leute wie wir, ne? Und die gehen da auf die Bühne und es ist total egal, ob das sich jetzt perfekt anhört. Ja, es war nicht perfekt und das war gut.
Aber nochmal zu der...
Und es hatte eine Aussage.
Welche Aussage hat es denn? Genau darauf wollte ich gerade hinaus, zu der Aussage. Denn das, was mit Punk konnotiert wird, hat in der Regel was Destruktives. So habe ich es zumindest wahrgenommen. Also die Musik war auch in den... Also ihr gehörte zu den Bands oder eben auch Bärchen oder auch andere Bands, die ich jetzt so als Wesen zwischen deutschem New Wave und Punk irgendwie für mein Empfinden einsortieren würde, dass da, ich komme jetzt mit sowas Einfachem wie Harmonien um die Ecke, aber das, das sind dann Songs, die wirklich auch, zu denen man tanzen will.
Aber du hast Hansaplast vielleicht auch nicht live gehört, weil live...
Nee, hab ich habe euch nie live gehört, das stimmt.
Das war ja mit dem Album nicht zu vergleichen. Das ist ja das Lustige, dass ich immer gar kein Album machen wollte mit den anderen, weil ich immer dachte, nur live zählt, das ist das Beste, der direkte Kontakt mit dem Publikum.
Was war anders bei euren Konzerten?
Ja, wir haben mit den Fans, die waren ja auf der Bühne und wir haben interagiert und gemeinsam gesungen und... wir haben das gesucht, diesen Kontakt. Und das war so etwas Verschworenes. Und es war eine große Freude.
Etwas in dir ist wach geworden. Und du wusstest, wenn ich das richtig verstehe, okay, das will ich haben. Also erstmal überhaupt dieses Gefühl, ich will auf der Bühne stehen. So ganz neu war es nicht. Wenn du mit einem Chor auftrittst, stehst du auch auf einer Bühne vor anderen Leuten, aber eben auch nicht allein oder allein, ist ja schon noch ein Unterschied. Dieses Aufstylen, korrigier mich, wenn ich mich da jetzt täusche, aber müsste auch der Anfang gewesen sein, auch wenn das da noch ganz schön klang. Aber irgendwann wurde es ja so separatistisch, was auch für eine Weile ganz fantasievoll und kreativ war. Es gab die Skins und es gab die Mods und es gab die New Romantics und es gab die Ökos und es gab die Popper und die Tats. Also so habe ich es in Hannover wahrgenommen.
Ja, ich auch.
Gestern noch ne, hat man zusammen gefeiert. Es gab die Rote Kuh beispielsweise. Das war so eine Disco, die ich ganz toll fand.
Ich auch. Stammlokal.
Und interessant, dann sind wir uns wahrscheinlich wirklich schon mal über den Weg gelaufen. Ja, aber was ich als sehr verstörend wahrgenommen habe, ist, dass es plötzlich so einen Tag gab, so quasi von einem Tag zum anderen, haben sich die Leute nicht mehr gemischt. Also die plötzlich waren die einen die Skins und die anderen waren die Punks. Plötzlich gab es so eine rein äußerlich so eine Abgrenzung und die hast du noch früher erfahren. England war da früher dran, du hattest die falschen Doc Martens an, ne?
Richtig.
Was ist da passiert und wo?
Das war, meine ich, beim UB40-Konzert. Da habe ich Doc Martens angehabt in Rot und das war so ein Emblem der Skins und die, es waren irgendwie die falschen, ich weiß nicht, ob es die Schnürung war oder was, es waren auch so ein bisschen Kinder Doc Martens, weil das von der Größe her bei mir irgendwie nicht anders passte und da sind so ein paar Girls drauf aufmerksam geworden und dann fing da eine wilde Klopperei an und ich war da irgendwie mitten Mang und so ein Ordner von der Bühne ist dann runtergesprungen und hat mich da rausgezogen. Da habe ich mal so richtig im Leben auch mal das so erfahren, wie das so ist, wenn man in so einer Meute ist und dann vor allen Dingen so als da in der Mitte und der Auslöser. Dann bin ich durch den Hinterausgang raus und habe gedacht, ich muss vorsichtiger sein, street smart.
Ja, wie schade, denn da wurde es plötzlich an bestimmten Stellen so kritisch und politisch. Und wo es dann nicht politisch war, machte man die Unterschiede an anderen Sachen fest und haute sich aufs Maul im Zweifel. Wie schade, war ja eigentlich die Idee, dass Leute ne, sich so in unterschiedliche Genres hineinföhnen oder so. Denn auch Punk war ja nicht uneitel. Also man soll mal sehen, wie schnell Punks rennen können, wenn sie keinen Schirm dabei haben und Regen angesagt ist. Ne?
Also. Aber da spielst du schon auf die Punks an, die so Richtung Goth-Szene vielleicht auch gehen. Ne? Dann weiß ich nicht.
Naja, in der Kornstraße, das war schon, die hatten alle mit Zuckerwasser und Bier, die hatten alle hochstehende Haare
und
oder
Eros. Hast du mal einen Punk mit dem Regenschirm gesehen?
Nee, eben nicht.
Nee, ich auch
Aber
nicht.
Aber rennende Punks, wenn der Regen kam, weil niemand wollte nass werden, denn keiner wollte doof aussehen.
Ja,
ne? Das war schon auch eine Eitelkeit unter Punks.
Klar.
Gut, wir springen zeitlich ein bisschen zurück zu den Frauen, die ja eigentlich, wenn man Frauen auf der Bühne gesehen hat, vor dieser Zeit, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, waren das so Liedermacherinnen oder wildere Liedermacherinnen, wie beispielsweise Patti Smith.
Ja, also Patti Smith habe ich in den USA zum ersten Mal kennengelernt und die hatte auch ein Textbüchlein rausgegeben von ihren Gedichten. Und Freunde von mir da, die so Studenten schon waren, die hatten die Idee, dass ich doch mal ein paar Sachen interpretieren könnte von den Gedichten von Patti Smith. Und ich habe mir Patti Smith angehört und fand sie einfach unfassbar gut, weil sie dieses Stream of Consciousness, sie hat die Gedanken einfach so laufen lassen, immer weiter laufen. Und das fand ich interessant, so zum Texte schreiben. Nicht, dass ich damals schon Texte geschrieben hätte, aber irgendwas hat es auch in mir ausgelöst, dass ich dachte, das ist eine ganz interessante Art und das ist so ein bisschen bei Was tun, wenn es brennt. Da lasse ich ja auch mal so los vom Text her und gehe aus meinen Reimen weg und erzähle eine Geschichte. Also das hat mich sehr beeinflusst, Patti Smith.
Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord. Of my sleeve, thick heart of stone, my sins my own, they belong to me.
Radio 1. Hörbar Brust.
Die Sängerin Annette Benjamin ist heute hier zu Gast. Sie kennen sie als Frontfrau der Band Hansaplast. Vielleicht kennen Sie sie, je nachdem wie alt Sie sind. Aber wenn Sie noch recht jung sind, kennen Sie sie vielleicht als eines der Mitglieder von den Benjamins, einer neuen Formation, von der wir gleich noch mehr hören werden. Jetzt gerade sind wir chronologisch fertig mit England. Du hast dort eine Lehrerin in einem Pub kennengelernt, eine Lehrerin aus Braunschweig, die dich einlädt, doch einen Schulabschluss zu machen, doch wieder zurückzukommen nach Deutschland an eine integrierte Gesamtschule. Das war neu damals. Was wusstest du darüber und warum hast du dich darauf eingelassen?
Ich hatte in England meinen 18. Geburtstag gefeiert und wollte gerne meine Schule dann doch zu Ende machen, weil ich so das Gefühl hatte, mit 18 Jahren, ich bin ja jetzt fast erwachsen und mach das mit der Schule jetzt einfach mal. Und diese integrierte Gesamtschule, die haben gleich gesagt, du kannst bei uns in die 12. Klasse. Dadurch hatte ich auch nichts irgendwie verschenkt und ich bin dann nach Braunschweig gezogen und bin bei einer Lehrerfamilie untergekommen.
Kostenlos, die haben dir, das ist doch unglaublich, dass die dir ein Zimmer zur Verfügung gestellt.
Ja, das ist unglaublich, muss ich auch sagen. Das war wirklich ganz toll.
Also das hätte alles so schön sein können. Mensch, Annette.
Ja.
Ja, du bist ja sogar, also du gehst zur Schule irgendwie, alles so und du gründest eine Band und die heißt Schleim.
Richtig, in der Schule die Band Schleim und wir haben die Sex Pistols nachgespielt und ich habe einen ersten Song selbst geschrieben und komponiert und wir sind dann auch auf Schulfeiern aufgetreten und es wurde alles sehr willkommen geheißen in dieser Schule. Es waren also tatsächlich junge Lehrer, die das auch toll fanden, dass die Schüler sich da selbst so eingebracht haben.
Und dann habt ihr auf einem Festival gespielt.
In Badenstedt, das erste No-Fun-Festival. Warum wir da eingeladen worden sind, wie es dazu gekommen ist, das kann ich jetzt gar nicht mehr sagen, aber wir haben da unser Programm gespielt. Ich bin wild herumgehüpft auf der Bühne und bin deshalb angesprochen worden von der Schlagzeugerin der Band Hansaplast, die selbst gesungen und Schlagzeug gespielt hat in ihrer Band und wirklich eine Powerfrau war. So sagte man das früher, eine Powerfrau. Ich weiß gar nicht, ob man das heute immer noch so sagt.
Nur wenn das Gegenüber die Augenbrauen hochziehen darf. Ich weiß gar nicht, was ich schlimmer finde. Frauenpower,
ne?
Oder Powerfrau.
Ja, ja. Weißt du, das geht in einem mit Powerfrau geht so für eine Frau gut.
Ja, genau, ja, da sind wir wieder.
So, das ist so, das ist ewige Thema und man fällt ja selbst auf Klischees rein. Ne? Aber es fällt mir eben auf, die Sprache sagt doch eine Menge auch über die damalige Zeit. Und damals jedenfalls hat diese fantastische Bettina mich mit der Energie schon mitgerissen, aber ich stand auch etwas davor und dachte, das kommt so gar nicht richtig rüber bei ihrem Auftritt, dass die so viel bieten, weil sie ja hinter dem Schlagzeug wie gefangen saß. Und als sie mich dann angesprochen hat, sagte sie, ja, wir brauchen eine Sängerin, wir brauchen jemanden, der auch vorne irgendwie was macht. Und das habe ich dann angeboten, dass wir uns mal treffen und sie haben mich eingeladen nach Hannover. Und dann bin ich hingefahren und wir haben uns dann in einem Bunker getroffen und ein paar Songs ausprobiert.
Wie es sich gehört, für so einen richtig schrabbeligen Übungsraum in einem Bunker, genau. Und ihr habt, wenn ich da richtig informiert bin, Rock'n'Roll Freitag und Lederhosentyp. Also Rock'n'Roll Freitag haben wir vorhin nicht gehört, aber Lederhosentyp, was eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, eine Ballade, aber doch eine Liebeshymne war an eines der Bandmitglieder, weil interessanterweise sind die vier miteinander, also
genau, zwei Pärchen. Und was ich eben damals noch nicht so richtig durchschaut habe, als wir uns kennengelernt haben, das war eben eine Ballade oder ein Liebeslied von der Schlagzeugerin an den einen Gitarristen. Und ich habe den Text in die Hand bekommen und fand ihn, ich fand es peinlich und hab mich dann bemüht, es ganz rotzig und blöde irgendwie und ironisch und sarkastisch und alles, was mir eingefallen ist, irgendwie zu so ihn zu singen. Und das war aber eben, kam so gut an bei den anderen Bandmitgliedern, dass wir gesagt haben, ja, das ist es. Das gut. Ist natürlich toll. Lassen wir so.
Und plötzlich warst du das fünfte Rad am Wagen. Herzlichen Glückwunsch.
Ja.
Also vielleicht kannst du mir mal die Frage beantworten, die treue Hörerinnen und Hörer alle paar Sendungen mal über sich ergehen lassen müssen. Ich werde so lange fragen, bis ich eine Antwort finde, die mir einleuchtet. Warum gibt es so wenig gemischte Bands? Also mir fallen im Grunde, also wenn ich jetzt länger nachdenken würde, noch mehr ein, aber jetzt nehmen wir mal die Klassiker, die erfolgreich geworden sind, ABBA und Fleetwood Mac, die dann aber auch, weil sie nämlich untereinander, weil es in den Bands dann Beziehungen gab, sich dann irgendwann auch entzweiten oder zumindest lief es dann unrund. Ist das der Grund, dass es keine gemischten Bands gibt, weil Musiker und Musikerinnen nicht miteinander arbeiten können, ohne sich irgendwann anzufassen?
Nein, das glaube ich nicht, dass das der Grund ist. Es sind halt Beziehungen von Menschen untereinander. Und klar, bei Liebesbeziehungen intensiver, aber Ava ist ja auch trotzdem lange zusammengeblieben und Fleetwood Mac. Und das kann ja auch bei reinen Männern und bei reinen Frauenbands so sein, dass man sich untereinander ankeift, sich untereinander Beleidigungen an den Kopf wirft.
Also was ist dann der Grund? Warum gibt es so wenig gemischte Bands?
Tja, gute Frage. Für mich ist es wichtig, mit Männern und Frauen gemeinsam zu spielen. Also ich brauche vor allen Dingen eben auch Frauen in der Band. Das ist für mich persönlich wichtig. Ich glaube, wir bedienen manchmal Klischees, dass wir sagen, die Männerband, das sind lauter junge Männer, das finden wir toll. Dann lauter junge Mädchen werden gecastet, weil der männliche Blick drauf fällt und das ist irgendwie was ganz Besonderes. Aber wenn sich Musiker zusammenfinden, so richtige Musiker, dann ist es am Ende unerheblich, ob es Männer oder Frauen sind. Denn wenn die wirklich miteinander kommunizieren, dann tun sie das über die Musik. Und es ist wirklich egal, ob es männlich oder weiblich gelesene Menschen sind.
Tja, ich weiß nicht. Also guck dir auch so die Jazz-Szene an oder guck dir einfach, ich würde sagen, 80% der Bands, und das ist schon schwach, sind
Männer.
Nicht gemischt. Und Männer sowieso. Also ich will auch jetzt, das soll nicht in so ein Bashing gehen, das soll nur in ein Verstehen gehen. Es geht mir irgendwie nicht in den Kopf. Aber wir können es heute nicht lösen. Aber da du die Expertise hast und hattest, also auch die Benjamins sind ja gemischt, musste ich diese Frage zumindest einmal
an dich richten. Ja auch absolut berechtigt. Und auch die Diskussion darüber ist ja eher sehr zielführend, nämlich dahingehend, dass es vielleicht später oder irgendwann mal mehr gemischte Bands geben wird. Es macht einfach Sinn, weil man sich ja auch gegenseitig beflügelt.
Befruchtet. Und zack, da haben wir wieder einen Grund, warum es nicht läuft. So, die Eurythmics hast du mitgebracht. Da haben wir eine gemischte Band, die aber auch was mit Liebe zu tun hatte. Die hatten einfach Glück, dass sie nach ihrer Beziehung sich nicht die Köpfe eingeschlagen haben. Sweet Dreams, ach auch, also wirklich, na gut, die Eurythmics, für die muss man nicht werben, aber wie viele tolle Songs, wie viele tolle Alben da entstanden sind.
Ja, und versetzt einen ins Träumen, also das war sicher damals auch meine romantische Seite, die da durchgeschlagen ist, Sweet Dreams.
Was ist denn romantisch oder was ist Romantik?
Für mich eine Sehnsucht, die erfüllt wird, eine Sehnsucht da zu sein, an einem Ort, an den ich gerne hin möchte, mit einer Person zu sein, dass man so zumindest eine Zeit lang so im Gleichklang ist.
Annette Benjamin ist heute hier zu Gast. Sie ist die ehemalige Sängerin der legendären deutschen Punkband Hansaplast und jetzt Mitglied der Benjamins. Ich fand es ganz spannend, in Vorbereitung auf unser Gespräch heute mir mal durchzulesen, wie dieser Aufstieg, wenn man das so nennen möchte, ne? Also wir reden jetzt hier nicht über den Olymp, aber wir reden schon über einen erfolgreichen Weg einer unkonventionellen Band. Ne? Da kann man jetzt nicht sagen, ja klar, euer Geheimnis war, dass ihr eingängige Popsongs gemacht habt, sondern es war eckig, kantig, du hast vorhin gesagt, rotzig, klug, hin und wieder humorvoll, besonders. Und es ist ganz schnell gegangen, dass ihr ziemlich erfolgreich geworden seid.
Ja.
Wie nimmst du das in der Rückschau wahr?
Tja, wie misst man erfolgreich? Es gab, wie gesagt, nur einige Musikzeitschriften und in denen sind wir dann aufgetaucht. Und insofern haben wir gemerkt, dass wir erfolgreich sind. Aber wir wollten ja selber keine Helden sein und bloß auch keine Vorbilder.
Das war der Hund, Entschuldigung.
Von wegen schlagende Brüste und raschelnde Blusen, also was dein Hund hier abliefert.
Also das kann jetzt natürlich keine Hörerin zuordnen. Schlagende Brüste und rauschend, also Wir haben einfach nur über Nebengeräusche gesprochen, nur dass sie jetzt nicht irritiert sind. Aber ich finde diese Worte super. Zurück zu, wo waren wir?
Dabei, wie sich der Erfolg gemessen hat. Ach, und ja, wie genau. Wir das...
Ich gebe dir, genau, also ihr wart in der Sounds zum Beispiel. Die Sounds, das war eine sehr, sehr erfolgreiche und einflussreiche Musikzeitschrift, ja. Die im Übrigen auch euer erstes oder zweites Album zu den 15 wichtigsten Alben international der 70er Jahre gewählt hat.
Ja, ja. Toll.
Es gibt ja diesen Erfolg, diesen, ich möchte jetzt sagen, ideellen Erfolg, wenn man so will. Dann gibt es natürlich auch auf dem Level eine Art von kommerziellem Erfolg, auch wenn ihr nicht richtig reich geworden seid. Aber ich glaube, ausbezahlt oder fein gewesen werdet ihr mit 1000 verkauften Exemplaren eures ersten Albums. Innerhalb kürzester Zeit waren, glaube ich, 20.000 oder so verkauft. Ne?
Ja.
So lässt sich ja Erfolg beispielsweise.
Ja, und damals wurde ja das Geld auch noch über die Schallplatte verdient.
Ja.
Ne, wir hatten ja keinen Plattenvertrag mit irgendeiner großen Firma oder überhaupt, sondern wir hatten ja unser eigenes Label. Und deshalb konnten wir ja dann auch die Gelder an uns auszahlen und unter uns aufteilen. Das war schon ziemlich toll.
Um das zeitlich nochmal einzuordnen, wir sind im Jahr 1979. Es gibt nicht unbegrenzt viele Auftrittsmöglichkeiten, gerade so in Hannover. Es gibt ein paar, es gibt das unabhängige Jugendzentrum Kornstraße, es gibt die Glocksee,
richtig.
Es gibt den Pavillon, den es glaube ich heute immer noch gibt,
ne?
Wo viele Sachen stattgefunden haben. Und
die Rotation.
In der Rotation seid ihr auch aufgetreten. Mhm. Die Rotation, das muss ich dazu sagen, gehörte zum Verlagshaus Matzak. Das kannte jeder in Hannover.
Ja, ja.
Und in der Rotation, da habe ich meine Monatskarte gefälscht.
Mhm. Da reinzukommen, ja.
Um da Sonntagnachmittag zur Disco reinzukommen. Mhm. Die öffneten ab 15 oder 16 Uhr. Aber natürlich durfte man da auch erst ab 16 Jahren rein oder so.
Klar.
Und dann habe ich die gefälscht und dann haben wir uns da immer Sonntagnachmittag getroffen und getanzt. Es war halt ganz dunkel da drin, es war scheißegal, wie spät es war.
Ja.
Es gibt diese Festivals und so ein Festival spielt man nicht alleine, sondern mit anderen Bands zusammen. Zum Beispiel Kaltwetterfront und Rotzkotz. Rotzkotz, ich meine, das war ja auch Teil dieser Szene. Diese Namen, ne? Sperma, Billy, Meisenkaiser, diese ganzen... Wie man so hieß. Und interessant fand ich dann zu lesen, dass die Band Rotzkotz, die waren ein bisschen neidisch auf euch, glaube ich, auf euren Erfolg, ne, fanden sie nicht so gut. Wie äußerte sich das?
Ich habe da nicht zu viel Erinnerungen an Rotzkotz. Jetzt sind sie alle liebe, ältere Menschen. Wir haben uns wieder getroffen auf dem Festival, wie der Punk nach Hannover kam, das der Hollow Sky veranstaltet hatte. Und das war wie so ein Familientreffen. Ja, die waren alle älter. Also ich bin deshalb immer so ein bisschen auch da so Außenseiter gewesen und hatte meine eigene Szene, weil ich eigentlich mit der studentischen Punkszene nicht so viel zu tun hatte, weil ich ja eben jünger war. Und diese Szene war nun mal mittwochs in die Rote Kuh, freitags in die Rotation, dann wieder in die Rote Kuh, dann in die Rotation. Also das war sozusagen, was anderes gab es nicht. Und die anderen Szenen haben mich auch nicht so sehr gekümmert. Klar, in der Kornstraße war ich auch mal, aber das wurde mir dann schnell zu hart.
Mhm.
Ne, das waren eben die Straßenpunks und ach ja, so auf Gewalt hatte ich einfach keinen Bock.
Das war da war viel Attitüde dabei,
ja,
fand
männliche
ich.
Attitüde dann.
Mhm. Und so in der... Ich denke manchmal, dass es einigen Leuten sogar sehr zu Pass kam, dass diese Konfrontation mit den Skins aufbrach. Ne? Also die Kornstraße wurde regelmäßig von Skins überfallen. Ne? Die haben sich da gegenseitig Straßenschlachten geliefert und haben sich wirklich nichts geschenkt. Das ist ziemlich hart gewesen. Und warum denkst du, ist das so eine, warum musstest du diesen Weg nehmen? Warum ist das so gewalttätig geworden? Und warum wurde das dann auch so Jungs und Männer dominiert?
Ja, es ist so ein bisschen wie das Phänomen bei Fußball. Also so die Musik laut, hart, schnell und da finden sich dann schnell ein Haufen Männer zusammen und dann, wenn sie auch noch gleich aussehen, hat ja auch was Uniformiertes, Gedankensprung, Armee. Das sind ja immer dann so Männerbündnisse letztendlich und die fühlen sich wohl, können sich abreagieren, haben da ihren Spaß, aber... Als Frau ist man da erstmal außen vor.
Ihr habt euch in euren Texten, speziell auch Text, die du geschrieben hast, so ein bisschen darüber hinweggesetzt und das Ganze so ein bisschen ironisiert.
Ja.
Das war nicht selbstverständlich, das gab es nicht so häufig.
Nein, also es gab es überhaupt nicht häufig, aber es passte immer auch gut thematisch zu einem Abend, wenn man dann auf die Bühne kam und sofort losgeschrien wurde, ausziehen, ausziehen, dann konnte man eben sehr gut singen, hau ab, du stinkst, sieh lieber zu, dass du es bei deiner Alten bringst.
Ja, das waren die Texte, also ich verweise nochmal auf die Alben von Hansaplast. Ja.
Du hast ja gut mitgespielt. Wir haben allerdings auch eben diesen Text zu dritt geschrieben, für eine Frau gut. Und das war auch schon damals die Ironie, dass da stand ja immerhin eine Frau am Bass und eine Frau hat Schlagzeug gespielt. Und da kamen dann eben ernsthaft Typen, die so von oben herab dann sagen, Mensch, für eine Frau spielst du echt gut, ne? Und also das,
ja. Das gibt's immer noch. Das
ja, und daraus entstehen aber die besten noch. Texte, wenn man da damit eben spielt, ja.
Formidable hast du mitgebracht.
Formidable, ja.
Willst du ein bisschen singen?
Formidable, na, ich bin eher so Mitsänger dann bei Stromae. Das ist einfach gigantisch.
Wofür steht das Lied in deinem Leben?
Für meine Frankreich-Zeit. Ich war mal eine Zeit lang in Frankreich. Stromae kommt aus Belgien, ist aber ein fantastischer Künstler. Und ich hatte seine Lieder zum ersten Mal in Frankreich gehört. Und bin dann aber umgezogen zurück nach Deutschland, wieder zurückgezogen nach Hannover. Und diese Musik hat mich dann eben bei diesem Umzug auch begleitet.
Warum hast du in Frankreich gelebt und wie lange und wann war das?
In Frankreich habe ich gelebt, nachdem ich die Ausbildung zu Ende gemacht habe. 1988 bin ich rübergezogen.
Was für eine Ausbildung hast du gemacht?
Bürokaufmann. Und dann war das ganz praktisch. Ich konnte damit in Frankreich arbeiten. Ich habe noch einen Sprachkurs gemacht und habe da für eine Fluglinie gejobbt, so eine Schwangerschaftsvertretung gemacht. Und als der Job dann vorbei war, bin ich zurückgezogen nach Deutschland und hatte aber diese Liebe ja zu Frankreich entdeckt. Ich habe zum Beispiel auch zum ersten Mal entdeckt, was gutes Essen eigentlich bedeutet. Und die Liebe, mit der sich die Franzosen mit Hingabe über Essen unterhalten können. Mit Leidenschaft. Ich fand's toll. Also die haben so Dinge geschätzt, die in Deutschland damals überhaupt nicht geschätzt wurden. Ja, und als ich dann wieder hier war, die Musik hat mich eben in Frankreich dann auch immer erreicht, weil ich das toll fand, dass die so viele französischsprachige Musik überhaupt im Radio spielten. Also es war gar nicht so amerikanisiert, anglisiert. Und Stromae, ein fantastischer Künstler, wieder mit dieser Wehmut in der Stimme, die ich ja so liebe. Und vor allen Dingen fantastischen Videos, und die dazu also gedreht wurden. Sich selbst nicht allzu ernst nehmen, so eine Leichtigkeit dabei zu haben und absolut tanzbar zu sein. Stromae.
Formidable, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables.
Annette Benjamin, die Sängerin, ist heute hier zu Gast. Wenn wir über Punk und den klassischen Ausruf No Future sprechen, viele der Veranstaltungen trugen auch die Zukunft im Namen. Also die Zukunft hat keinen Namen, oder das Festival Into the Future, das dann ein Jahr später als In die Zukunft nochmal, sicherheitshalber auch nochmal gefeiert wurde. Habt ihr euch, weiß ich nicht, auf Festivals, bei irgendwelchen anderen Gelegenheiten viel über Zukunft unterhalten, aktiv, oder?
Nein, wir haben uns gar nicht über Zukunft unterhalten. Was für uns gezählt hat, war die Zeit jetzt. Die Zukunft war einfach etwas, wir haben ausgeschlossen, dass es noch eine Zukunft gibt, weil wir dachten, es sei eben, ja, es sei so zu Ende. Es war ja die Zeit des Kalten Krieges auch, und man hatte wirklich das Gefühl, da stehen sich jetzt die Mächte mit der Atomkraft gegenüber und irgendwas wird passieren. Aber wichtig war eben das Jetzt. Und das Jetzt wurde gefeiert und zelebriert, egal wie hässlich es war. Für mich war ja eben Hässlichkeit immer so ein Thema, weil ich meine Umwelt Hannover immer schon als hässlich wahrgenommen habe. Und insofern, genau, also wir tanzen auf dem Beton, wir tanzen auf dem Vulkan. Das sind ja alles die Ausdrücke dafür, dass man versucht, aus der Zeit, in der eigentlich alles in Schutt und Asche fällt, etwas draus zu machen. Und durch die Musik und durch die Tanzbarkeit macht es Spaß, auch in dieser Gegenwart zu leben.
Du bist sehr jung Mutter geworden. Also ihr habt sowieso mit Hansaplast eine Pause gemacht, als ich glaube, eure Drummerin, eben Bettina, schwanger geworden ist. Da lief es, glaube ich, nicht mehr ganz so gut wie am Anfang, wobei ich...
Das war nach der zweiten Platte. Und die zweite, das zweite Album hatte sich dann schon nicht mehr so gut verkauft wie das erste Album. Dann kam noch die Pause dazu. Und dann haben wir uns nochmal für das dritte Album zusammengefunden. Und ich habe es auch mit Begeisterung aufgenommen. Ich fand das toll. Ich habe da eben von diesen dunklen Einflüssen etwas reingebracht. Und es ist dann aber auch nicht gut gelaufen. Die Kritiken in diesen Musikzeitschriften waren einfach nicht mehr so gut. Und wenn die Verkäufe runtergehen, ist natürlich auch in der Band erstmal Krise.
Und das ist im Grunde, konnte man das wie unter so einem Mikroskop beobachten. Das fand ich so faszinierend. So ein bisschen Rise and Fall. Also so dieses völlig ohne Erwartungen reinzugehen. So stelle ich es mir vor.
Ja.
Ihr habt euren Spaß gehabt und euer Ventil gehabt und hattet plötzlich ungeplant Erfolg. Dann läuft das immer noch, denkt ihr. Also ich mutmaße jetzt, das wollten wir doch gar nicht, das brauchen wir doch gar nicht, es macht Spaß, aber Und dann wird aber irgendwann der Punkt kommen, so ein Kipppunkt, wo man merkt, wäre aber doch ganz geil, wenn es weiter so laufen würde. Könnte ich mir vorstellen, wie hast du das empfunden damals?
Ja, wir haben ja dann wegen Bettina eine recht lange Pause gemacht.
Davor, weil da wart ihr im Rahmen einer deutschen Punkband recht erfolgreich. Wart ihr entfernt vom Mainstream, ne?
Genau.
Nichtsdestotrotz, also ihr seid, ich glaube, einmal sogar Rock am Ring und dann einmal habt ihr im bayerischen Fernsehen sogar einen Auftritt gehabt. Also das bedeutet auch noch nicht, dass ihr seichter wart oder vorsichtiger. Ihr wart sehr unverfälscht. Aber andere Bands haben angefangen, euch euren Erfolg so ein bisschen vorzuwerfen, um die Ohren zu hauen. Da sind wir wieder bei Rotzkotz, ne? Oder da sind wir bei anderen Bands, die mit euch nicht auf einem Festival spielen wollten, weil sie fanden, dass ihr jetzt zu erfolgreich seid und das gehört nicht zu Punk.
Ja, das gab's damals immer, klar. Das ist aber immer, wenn damals eine Band erfolgreich gewesen ist, dann kam wuchsen ja immer neue Bands auch nach. Aber für uns war es eben natürlich auch, man muss sich dann hinterfragen und dann eben sehen, was machen wir jetzt mit dem Erfolg? Was macht der Erfolg mit uns?
Hast du das Gefühl, er hat euch spürbar verändert?
Naja, insofern, dass wir uns alle dann irgendwann gefragt haben, jetzt haben wir diesen Erfolg, wie soll das eigentlich weitergehen? Und was machen wir jetzt als nächstes und wie wird unsere Musik werden?
Also plötzlich doch Future, nicht mehr nur Future.
Irgendwie dann doch Future, genau, weil das erste war noch so völlig unerwartet, stimmt, und dann kam diese Entwicklung, dass man auch gedacht hat, wie geht's weiter? Wir sind ja dann auch ein bisschen älter geworden und jeder hatte plötzlich dann auch so Ziele. Und dazu gehörte eben zum Beispiel auch mal Familie. Ich glaube, wir haben ja sehr intensiv getourt und jeder hatte so das Gefühl, er muss irgendwie zurückkommen und braucht auch mal ein bisschen Ruhe und muss sich entspannen. Und hat da so seinen Weg da so gesucht. Und das war zum Beispiel der Grund, das war jetzt, glaube ich, der Anfang deiner Frage, weshalb ich auch recht früh geheiratet habe.
Ach, du hast auch geheiratet?
Ja, mit 23
hast du, glaube ich, dein Kind bekommen, deine erste Tochter bekommen, meine ich.
Genau.
Dann hast du geheiratet?
Geheiratet, weil ich das, worüber ich mich ironisch in Anführungsstrichen lustig gemacht habe, irgendwo ja selber brauchte, diese Sicherheit. Also über die Sicherheit habe ich gesungen. Und dieses wilde Rockstar-Leben war für mich auch ein Klischee. Und dann habe ich das an Bettina gesehen, die hat ein Kind bekommen, die hat einen festen Partner und das erschien mir alles so behütet. Was vielleicht gar nicht, das unterstelle ich jetzt einfach, aber ich habe gedacht, das wäre vielleicht auch was für mich, zu heiraten und so eine Sicherheit zu haben, jemand, der für dich da ist und auch ein Kind zu haben, tatsächlich, ja. Das gehörte irgendwie damals zusammen.
Für das vor allen Dingen du aber auch da sein musst, ne? Also Verantwortung zu übernehmen.
Ja, aber das wusste ich vorher auch nicht so richtig. Ich konnte es mir nicht ausmalen. Ich wusste überhaupt nicht, auf was ich mich da einlasse. Das war wahrscheinlich wieder einmal so ein romantischer Gedanke, der gesiegt hat und dass ich dachte, ich mache es jetzt einfach mal und schau, was draus wird. Und diesen Sicherheitsaspekt oder auch diesen Familienaspekt, danach habe ich mich ja, ich habe mich ja nach etwas gesehnt. Das ist jetzt wieder dieses Thema Sehnsucht und eine gewisse Ruhe und Beständigkeit in meinem Leben zu haben, weil ich ja immer nur umgezogen bin. Von einem Ort zum anderen, von einem Land zum anderen. Und ja, dann habe ich in England einen Mann kennengelernt, den der mir gut gefiel. Und dann haben wir 83, 82 sogar, haben wir geheiratet, genau. Nee, Quatsch, 83 geheiratet und 84 kam die erste Tochter auf die Welt, ja.
Okay. Mhm. Du hast deinen Namen behalten.
Ja.
Und mir ist im Zuge dessen wieder bewusst geworden, ich bin kein Freund des Heiratens und ich kann auch überhaupt nicht verstehen, wie man seinen Namen aufgibt. Also weder als Mann noch als Frau den Nachnamen. Und als ich im Zuge der Vorbereitung für unser Gespräch jemanden gesucht habe, in den ich damals so verknallt war und der verantwortlich dafür war, dass ich zum ersten Mal in die Kornstraße ging und dann da plötzlich mit Punks zu tun hatte,
ja,
ist mir bewusst geworden, ihn kann ich finden. Wäre er eine Frau, hätte ich ihn wahrscheinlich nicht gefunden, weil er zu 80% einen anderen Nachnamen einfach inzwischen hätte und ist somit einfach verschwunden. Als Person nicht mehr auffindbar. Ja. Irgendwie den Namen verloren und damit verliert sich dann irgendwie auch die Spur, die man möglicherweise von außen noch sehen kann oder auch nicht.
Mhm. Ja, der Name Benjamin bedeutet mir ja sehr viel, aber das hat, glaube ich, mit dem Namen auch einfach einen ganz praktischen Grund. Wenn du Kinder hast, 1, 2 oder 3, dann möchtest du natürlich schon, dass der Nachname irgendwie gleich bleibt. Und
das verstehe ich.
Das hatte dann auch praktische Gründe.
Die Benjamins spielen wir jetzt.
Oh, wunderbar.
Und da sind wir inhaltlich noch gar nicht gelandet. Aber wir können mal anfangen damit und es dann vervollständigen, nachdem wir den Song gehört haben. Also Drangsal ist eine unglaublich tolle Band. Max Gruber, ein ganz wunderbarer Mensch, der hier auch schon zu Gast war in der Hörbar. Und irgendwie seid ihr zusammengekommen. Ich glaube, Max, und du, ging es damit los?
Ja, damit ging es tatsächlich los. Wir haben uns hier mal in Berlin getroffen, während des oder im Zusammenhang mit dem Reflektor-Podcast von Jan Müller. Und das war da, Max hatte mich angerufen, ich hatte ja schon, war ja wieder durch die Digitalisierung sozusagen präsent geworden, weil ich dann schon mal aufgetreten bin mit den Razor Smiles und insofern konnte man mich finden und dann hat er Jan Müller nach der Telefonnummer gefragt und dann haben Max und ich telefoniert und er hatte mich dann mal zu sich eingeladen, wir haben ein bisschen gesprochen, ein bisschen musikalisch mal so rumprobiert, dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Dann rief er nochmal an und sagte, ich habe hier einige Leute, die unbedingt mit dir Musik machen möchten. Und da habe ich doch gestaunt. So. Ich hatte allerdings zwischendurch auch schon Max Musik gehört, das war mir ganz wichtig.
Ja.
Also, dass ich da irgendwie eine Verbindung dazu habe. Und diese Stimmung gefiel mir. Ich hatte ihn auch live gesehen.
Ungewöhnlicher Musiker, ne? Ja. Ganz toll. Ja. Auch überhaupt zeitlich gar nicht einzuordnen, nee, finde ich. Ne?
Und eben auch eine Präsenz auf der Bühne und eine sehr präsente Stimme.
Mhm.
Das hat mich schon beeindruckt. Genau. Seine Band auch super nett, super freundliche Menschen. Und die anderen Musiker, die habe ich natürlich dann auch gleich gegoogelt und mir die Sachen angehört. Beatsteaks, also wundervoll. Die Nerven auch wahnsinnig toll. Auch so dieses Experimentelle, was da so manchmal mitklingt, dadaistisch fast. Das fand ich sehr, sehr gut. Und Charlotte Brandy, die Kirsche auf der Sahne. Charlotte ist gekommen und passte einfach ganz toll dazu und hat mit ihren Harmonien einfach alles bereichert, sowohl mit dem Synthesizer als auch mit ihrer wundervollen Stimme.
Und ihr habt daraus ist eine EP, glaube ich, erstmal entstanden, genau. 5 Songs, 6 Songs?
Ja, wir haben uns 5 Songs ausgesucht, die für uns so am besten funktionieren und die auch so ein bisschen die Bandbreite zeigen, mit der wir gearbeitet haben, dass wir uns einfach sehr vielen Einflüssen geöffnet haben.
Kommen und Gehen hören wir jetzt von den Benjamins.
Ein ständiges Kommen und Gehen und es nervt, dass wir uns nicht wiedersehen. nicht wiedersehen.
Die Benjamins und die Sängerin der Benjamins, oder die eine Sängerin der Benjamins, sitzt noch vor mir. Wir verlosen keine Platte von euch. Aber wir verlosen das Buch, von dem wir vorhin gesprochen haben, Wie der Punk nach Hannover kam. An dieser Stelle ganz herzliche Grüße an Hollow Sky, der seit vielen Jahrzehnten als Chronist, als genauer Beobachter, als wohlwollender Zusammenfasser, ja, als hervorragender Musikjournalist einfach so viel aufgeschrieben und gesammelt hat. Und er hat gemeinsam mit Klaus Abelmann und Detlef Max, fungiert er, glaube ich, als Herausgeber des Buches im Mai 23, also jetzt gerade erst herausgekommen. Der Verlag heißt Hirnkost, versteht sich als engagierter Verlag für engagierte Literatur. Wir verlosen zwei Exemplare und haben uns eine Frage überlegt.
Ja, wie hieß das Label, mit dem Hansaplast glücklich geworden ist?
Genau, da gibt es auch einen kleinen Verweis zu Hollow Sky. Also wer jetzt anfängt zu recherchieren, schicken Sie die richtige Lösung bitte an hörbar@radio1.de. Schreiben Sie Ihre Telefonnummer rein und Ihre Adresse. Und wer sich ein bisschen für diese Zeit interessiert und auch für Punkrock in Deutschland, der sollte sich das in jedem Fall zulegen. Da sind tolle Fotos dabei. Ja. Wirklich richtig gute Bilder. In der Zeit, bevor es Smartphones gab, ne? Und jeder Mensch ständig überall Fotos gemacht hat. Damals hieß es noch, ich habe nur noch zwei Bilder, ich muss genau überlegen, dann ist der Film voll. Apropos Film voll und Farbfilm, wie hast du damals eigentlich Nina Hagen, wie hast du auf Nina Hagen geguckt und auf eine Frau wie Annette Humpe? Waren das Mitstreiterinnen, waren das...
Ja, wir kannten uns ja nicht persönlich. Dazu gab es eben noch nicht diese Verbindung, heute werden wir wahrscheinlich vernetzt. Nina Hagen habe ich einmal, glaube ich, hier in Berlin getroffen und fand sie super nett. Die Humpe-Sisters, das war, glaube ich, auch so ein bisschen schon, als ich mich zurückgezogen habe. So, die Musik fand ich toll, fand ich sehr cool, fand ich auch sehr Berlin. So, das war, für mich kam dann immer gleich Dschungel, also die Diskothek Dschungel, die es hier gab, flackerten die Lichter und weiße Wände, da habe ich immer gleich Bilder gesehen bei der Musik.
Aber es ist ein gutes Beispiel, das meinte ich vorhin mit, also jetzt zum Beispiel die Band Ideal.
Ja.
Ich finde, das ist nicht mehr Deutsch-Punk, aber noch nicht Neudeutsche Welle.
Richtig.
Das ist irgendwie so in between, ja. Das ist so... Ja. Dieser wie so ein Transitraum irgendwie, ne?
Ja, es ging dann letztendlich doch wieder darum, die Musik so zu machen, dass sie etwas gefälliger wurde, dass man sie gut hören konnte.
Findest du, dass das, also jetzt...
Nicht ideal unbedingt, weil ideal hatten ja auch also tolle Texte.
Genau.
Ich bin jetzt in Gedanken schon bei der neuen deutschen Welle, wie sie dann gekommen ist. So. Und das fand ich eben etwas oberflächlicher, weil die... Plattenfirmen waren halt richtig heiß darauf, die Dinge auch zu Geld zu machen. Und jeder sagte, du musst auf diese Welle jetzt irgendwie aufspringen. Und auch Künstler, die man aus, also ältere Künstler, mussten dann plötzlich auch auf Deutsch singen. Vielleicht hatten sie vorher gar nicht auf Deutsch gesungen oder so. Ja, wir haben es damals etwas als Ausverkauf empfunden. Aber im Grunde war es ja nur Ausdruck auch der Vielfalt. Und man wollte halt sehen, was ist dann massentauglich. Und diese ganze Independent-Szene und auch die... Ja, so wie Ideal wirklich tolle Musik gemacht haben. Ich weiß gar nicht, wie lange gab es Ideal eigentlich?
Weiß ich auch nicht. Auch, glaube ich, 3 Alben.
Ja.
Vielleicht auch nur 2, aber ich glaube 3 Alben auch.
Ja. Also es gibt inzwischen auch Bands, die Ideal nachspielen. Die,
na, die Beatsteaks also beispielsweise haben ja auch ein Cover von einem, hier, Monotonie in der Südsee haben sie, glaube ich, gecovert.
Ja, toll.
Auch schön.
Also das finde ich an sich das Schöne, dass sich das jetzt so gegenseitig befruchtet. Und das gab es ja in Deutschland vor dem Punk, gab es ja eben nur sehr viel englische Musik und ab und zu mal einen deutschen Künstler oder es gab Schlager, aber es gab ja nichts weiteres. Und das war jetzt, das finde ich toll, dass wir sozusagen in der Geschichte sind, dass andere neue Generationen auf uns zugreifen können und sich das anhören können und sagen, das war toll, das nehmen wir daraus, das vielleicht nicht. Oder wie haben die damals die Welt gesehen, wie sehen wir die Welt heute? Finde ich super spannend. Wir haben eine eigene deutsche Musikgeschichte jetzt.
Haben Toll. Wir wirklich. Also genau, früher hat man so ein bisschen gelitten darunter, dass deutsche Musik eigentlich uncool war. Und dann, seitdem ist so unglaublich viel passiert. Mhm. Es gibt richtig gute deutschsprachige
Absolut.
Bands.
Absolut.
Richtig gut. Wir haben jetzt gerade mal geguckt, 1980 bis 83, drei Alben.
Ach, guck dir an, dann stimmt das. Das ist also, die sind dann nämlich auch auseinandergegangen. Und dann war eben, und deshalb hatte ich diesen Gedankensprung gemacht, nur noch so, also die mochte ich damals halt nicht, Hubert K. und.
Nee, das war ein anderer Schnack.
Ja, oder auch Nena kam dann irgendwie mit ihren Luftballons und.
Das war, ja,
das
anders.
War eben alles auch nicht meins. Das fand ich, in diese Richtung wollte ich gar nicht gehen. Und das dritte Album zeigt eben schon so ein bisschen die Richtung auf, die ich dann gut fand.
Wie haben sich denn die letzten Jahrzehnte für dich als Musikerin angefühlt? Denn die Musikerin ist ja offenbar sehr leicht wieder herausgekommen und war vielleicht auch nie weg. Also ich weiß, dass du vor einigen Jahren mit Slime mal gespielt hast, mit der legendären Punkband.
Ja, das war
und
super.
Eben so zwei, drei Festivals, auf denen du warst, wo du auch mit einer Punk-Coverband
die Razor Smiles,
aufgetreten bist, nach insgesamt, glaube ich, 38 Jahren
35
oder 35
da, ja.
Bühnenabsenz. Wird es jetzt dabei bleiben, glaubst du? Also ich weiß, man kann ja nicht in die Future gucken.
Das möchte ich, glaube ich, jetzt auch nicht mehr. Ja.
Aber könntest du dir vorstellen, also gefällt es dir gut genug, dieser Dip? Denn dazu gehören ja auch, gehört ja auch Promo, dazu gehören Interviews wie dieses hier. Das ist jetzt eben das, was da mit reinspielt. Hast du Lust? Oder bereust du es, dich drauf eingelassen zu haben?
Nein, gar nicht. Also ich hatte vorher so ein bisschen Respekt vor diesen ganzen Sachen, weil ich sie einfach nie gemacht habe früher. Vor allem auch nicht allein gemacht hatte. Da habe ich Gott sei Dank die Band dabei gehabt, die dann auch so ein bisschen schützend dabei waren. Bettina oder Renate waren auch ziemlich eloquent und konnten sich gut ausdrücken, so mit Worten. Und dann hatte ich damals eben immer das Gefühl, das kann ich gar nicht, was wollen die eigentlich alle von mir? Und war dann auch so empfindlich. Und das, ja, man ist gereift und ich bin gereift und habe andere und viel mehr Erfahrung jetzt und habe es jetzt tatsächlich genossen. Finde es richtig nett.
Und ich meine, deine drei Töchter werden noch irre stolz sein auf dich. Ja. Wie cool ist das?
Ja, die sind, das sind die besten Töchter.
So, haben wir das auch noch mal erwähnt. Wir sind
zu lang.
Durch.
Schneidet alles wieder raus.
Ja. Also noch einmal, wir verlosen zwei Exemplare, wie der Punk nach Hannover kam, erschienen bei Hirnkost. Wie hieß das Label unter dem, das eigene Label von Hansa Plast? Ja, mein Gast kaut schon Mandeln, Sie hören es vielleicht. Wir, ja, du bist ganz entgeistert, ne? Du hast deine Kopfhörer abgesetzt. Annette, warum jetzt das Ende mit Robert Schumann, dem Liederkreis, gesungen von Jesse Norman?
In der Zeit, in der die Kinder herangewachsen sind, hatte ich nicht viel Zeit und habe dann privat Gesangsunterricht genommen und bin in diese ganze romantische Schiene vom Liedgesang reingekommen, von dem ich gedacht hatte, das würde dich nie interessieren, das ist ja alles so kitschig und schrecklich. Und hat dann aber gemerkt, ich muss das Ganze, um es wahrhaftig zu machen, als Sängerin mich in die Rollen reinversetzen und mit der Stimme das darstellen, was ich da auch singe. Und das hat mich wirklich fasziniert, hat mir Spaß gemacht. Und das Waldesgespräch ist besonders schön, weil es da um eine starke Frau geht, die einen Mann, der sie angreift, in die Flucht schlägt. Und das hört man der Jesse Norman zum Beispiel so an, diese Kraft und auch diese Gewalt. Ja, das ist fantastisch.
Dann danke ich dir für den Ausflug, für den Spaziergang zurück nach Hannover. Ich wünsche dir und euch als Band viel Spaß vor allen Dingen bei dem, was ihr da jetzt erlebt.
Dankeschön.
Also, ein Konzert können wir jetzt leider noch nicht ansagen, aber das wird es wahrscheinlich geben. Irgendwann, da bin ich mir ziemlich sicher.
Das hoffen wir alle sehr und wir freuen uns auch drauf.
Gut, wir hören uns wieder. Das sage ich jetzt zum Abschied. Auf jeden Fall jetzt erstmal das Waldesgespräch. Robert Schumann, vielen Dank, liebe Annette, und tschüss.
Dankeschön, Bettina.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.